Schön, dass ihr heute Abend hergekommen seid, auch weiter zu der Bibelstundenreihe durch die Jünger von Jesus. Wir möchten heute mit einem weiteren Jünger starten. Die letzten Wochen haben wir uns mit Petrus beschäftigt in erster Linie und haben durch seine Lektionen hindurch gesehen, was Petrus lernen musste. Und immer wieder finden wir dabei auch ein Spiegelbild in unser Leben und sagen, ja, das sind auch Lektionen, die wir immer wieder lernen müssen. Zeiten des Versagens, Zeiten des Wiederaufbaus, aber auch Zeiten der Veränderung und Zeiten der Frucht. So wie es in Petrus seinem Leben war, ist es vermutlich auch oft in unserem Leben selbst. Heute möchten wir uns eine weitere Person anschauen, den kleinen Bruder von Petrus, Andreas, der auftritt als Brückenbauer. Wir wollen uns heute diesen Apostel anschauen, einen von denen, die mich am meisten beeindruckt haben, als ich angefangen habe, sie zu studieren. Und die Bibel gibt über Andreas ein sehr einheitliches Bild. Also immer wenn sie von Andreas spricht und er auftritt in irgendeiner Geschichte, geht es in die gleiche Richtung. Es ist immer sehr ähnlich, wie er reagiert, sehr ähnlich, wie er handelt. Und es ist sehr einheitlich, dieses Bild, das wir von ihm bekommen. Und wisst ihr, ich habe in meinem Leben bereits mittlerweile schon viele Biografien von Männern und Frauen gelesen, die Gott als Werkzeuge gebraucht hat, um wundervolle Dinge zu wirken. Und viele von ihnen hat Gott dazu gebraucht, große Erweckungen zu vollbringen, zu einem großen und wundervollen Vorbild zu sein, ein Einfluss, der bis heute reicht. Manchmal sogar in unser Leben hinein, uns dort prägt, wo wir Veränderung brauchen. Aber interessant wird es dann immer, und das fällt auf, wenn man solche Biografien liest, dass immer wieder so Nebenfiguren auftauchen. Figuren, die eigentlich keine besondere Bedeutung haben, aber irgendwie in dieser ganzen Geschichte dann zu wahren Helden werden. Es sind meistens unscheinbare Leute, zurückhaltende Leute, die die Fähigkeit haben, die richtigen Personen zur richtigen Zeit zusammenzuführen und Großes zu bewirken, ohne dabei im Vordergrund zu sein. Sie bleiben im Hintergrund. Sie bleiben eine Stimme im Hintergrund, ohne viel Beachtung zu bekommen, aber sie sind da. Ich muss aber immer wieder an die Mutter von Wilhelm und Johannes Busch denken, Helene Busch. Sie hat all diese Männer erzogen, 3 Söhne, die alle Theologen wurden, die einen sehr weitreichenden Einfluss auf die Christen in unserem Land hatten, auch in unsere heutige Zeit. Die Biografien, aber auch die Andachtsbücher und so weiter von Wilhelm Busch werden bis heute noch gelesen und weitergegeben. Und oft sagen diese Männer, Wilhelm und Johannes Busch, in ihren Büchern über ihre Mutter, dass sie das größte Vorbild für sie gewesen ist, das größte Glaubensvorbild, das sie kannten. Sie sagten über sie, dass man in ihrer Nähe, in ihrer Gegenwart die Nähe Jesu gespürt hätte. Dass, wenn man ihr zugehört hatte, wenn sie gebetet hatte, man dort spüren konnte, wie der Glaube lebendig wird. Und über diese Frau gibt es keine wirkliche Gedenkstätte. Es gibt über sie auch keine Biografie und auch wenig wörtliche Zitate. Keine wirklichen Erinnerungen und Widmungen. Aber sie war da. Und ohne diese Frau wären diese großen Theologen nicht entstanden. Und sehr ähnlich können wir das über Andreas sagen. Er war nicht unbedingt an vorderster Stelle unter den Aposteln, aber stets zeichnete er sich aus durch seine Beziehung zu Jesus. Seine Beziehung zu Jesus war eine besondere Beziehung, eine Beziehung, welche die anderen nicht wirklich in dieser Form hatten. Er hatte eine Fähigkeit, die den anderen gefehlt hatte. Die Fähigkeit im Hintergrund, notwendige Verknüpfungen zu schaffen zu Jesus und anderen Menschen. Und deshalb möchten wir heute einen Abriss über diesen Andreas bekommen. Zuerst über seine Person, dann über seine Nachfolge und als drittes dann über seinen Dienst. Die ersten 2 Punkte werden etwas kürzer, seine Person. Er ist so wie sein Bruder Petrus in Bethsaida geboren und später sind sie gemeinsam umgezogen nach Kapernaum. Das ist oben oberhalb vom See zu sehen, es ist nicht weit. Ein paar Kilometer. Und dort haben sie vermutlich zusammen in einem Haus gewohnt und haben sich dort zusammen ein Fischerbetrieb aufgebaut, ein Netzwerk von Fischern. Viele waren dort mit dabei. Andreas, er ist der jüngere Bruder von Simon Petrus. Das sagt die Bibel zwar nicht so, aber wir können es sehr deutlich davon sehen, weil Simon immer zuerst genannt wird. Das ist so unter den Juden gewesen. Der Ältere wird immer zuerst genannt. Aber nicht nur das, sondern bei Andreas, auch bei den Auflistungen, heißt es immer Simon Petrus und Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Also er bekommt immer diesen Zusatz, er ist der Bruder. Das wird über den Älteren nicht gesagt, sondern nur über den Jüngeren. Aber diese zwei Brüder, sie waren völlig unterschiedlich. Unterschiedlicher könnte man gar nicht sein. Und das ist meistens so bei Brüdern. Die wenigsten Brüder sind gleich. Manchmal sehen sie gleich aus, aber sie sind meistens völlig unterschiedlich. Und wenn ich an meine Söhne denke, unterschiedlicher könnten sie nicht sein. So ähnlich war es auch bei Petrus und Andreas. Vielleicht brauchte Petrus auch einfach ein großes Gegengewicht, weil er so eindeutig war in seiner Art und Weise. Aber wir können ziemlich genau sagen, dass Andreas ein Gegenteil von Petrus war. Während Petrus oft in seinen Reden und in seinem Handeln sehr unüberlegt war, finden wir sowas gar nicht über Andreas in der Schrift. Eher im Gegenteil, sein Handeln war immer sehr wohl überlegt, sehr durchdacht. Er hat nichts einfach so schnell gemacht, sondern er hat sich überlegt, was er tut. Seine Handlungen sind durchaus nachvollziehbar. Das ist bei Petrus nicht immer so der Fall. Über Petrus wissen wir, dass er sehr viel Korrektur gebraucht hatte. Jesus hat ihn sehr oft zurechtgewiesen. Einmal hat er ihn sogar Satan genannt. Das ist schon eine sehr scharfe Zurechtweisung. Und Petrus hatte das nötig. Und Andreas, über ihn wissen wir nichts Schlechtes. Nichts, wofür er hätte korrigiert werden müssen. Das heißt nicht, dass er nichts hatte, aber wir wissen nicht viel davon. Er war genau das Gegenteil von Petrus. Petrus, er war laut, egoistisch und ein Einzelgänger. Andreas war still. Er hat sich selbst zurückgestellt. Er war teamfähig. Wir können also sehen, Andreas, er war anders als Petrus. Und heute wollen wir uns genauer ansehen, warum Andreas aber so wichtig für die ganze Gruppe war, so unerlässlich, und was wir auch heute durch ihn lernen können. Das ist nämlich auch nicht wenig. Und lasst uns auch da einfach weitergehen zu seiner Nachfolge. Wir wollen jetzt sehen, wie Andreas zu Jesus kam, wie er Jesus kennengelernt hat, wie er zu ihm gefunden hat und warum seine Beziehung zu Jesus besonders war. Also was war so besonders und was hat sich ausgezeichnet an seiner Beziehung zu Jesus? Nämlich bevor Andreas Jesus findet, hält er sich bei einem anderen großen Mann auf, Johannes dem Täufer. Wir haben das immer wieder so, dass wir Johannes den Täufer so ein bisschen mit Jesus vergleichen. Sie haben in der gleichen Zeit gelebt, sie waren verwandt. Und auch Johannes der Täufer, er war ein Prediger und ein Lehrer. Und er hatte Taufen durchgeführt und er hatte auch eigene Jünger. Das war immer so bei größeren Lehrern. Die hatten immer Jünger, die mit ihnen durchs Land gegangen sind, die sich Tag und Nacht bei ihnen so aufgehalten haben. Von außen gesehen hätten einige Menschen damals auch sagen können, und das war auch durchaus so, das haben die Jünger von Jesus auch immer wieder so gesehen, dass Johannes ein Konkurrent für Jesus ist oder Jesus ein Konkurrent für Johannes. Man könnte Johannes also als eine Person sehen, die Jesus irgendwo gegenübersteht, die man mit Jesus irgendwie vergleichen kann. Die Menschen, sie kamen in Scharen zu Johannes, so wie später zu Jesus, um sich von ihm taufen zu lassen. Er war ein ganz besonderer Mensch, ein ganz besonderer Typ. Alles an Johannes war eigentlich besonders. Er war eigentlich völlig eigenartig. Seine Geburt wurde vom Engel Gabriel angekündigt, das ist schon mal sehr besonders. Bereits im Mutterleib, sagt die Schrift, wurde er mit dem Heiligen Geist gesegnet. Er war, so wie es aussieht, der Cousin von Jesus. Und Johannes, er wurde angekündigt als eine Stimme in der Wüste. Als Elia, der kommen soll, als der Wegbereiter des Herrn. Er ist der den Weg für Jesus frei machen würde. Und er trat also auf und predigte die Buße. Er predigte das Reich Gottes, das kommen würde, und bereitete diese Menschen auf diesen Messias vor. Johannes, er war also ein Prediger, ein Prophet und ein Täufer. Aber Jesus vollbrachte all die Wunder. Jesus vollbrachte all die Zeichen. Jesus heilte all diese Menschen. Jesus brachte Menschen von den Toten zurück ins Leben. Manchmal heilte er sterbenskranke Menschen und tat Zeichen an diesen Menschen, die beweisen, dass er allein der Messias ist. Und all das tat Johannes nicht. Er predigte, er forderte die Menschen auf, ihr Leben zu ändern und sich auf die Vergebung ihrer Sünden taufen zu lassen. Aber Johannes, er war eine klare und laute Stimme unter Menschen. Und Gott gebrauchte ihn auf besondere Weise. Jesus sagt später über diesen Johannes, dass es der größte Prophet ist, den es jemals gab. Johannes ist der größte Prophet, den Gott jemals eingesetzt hat. Und das zeigt zumindest, wie sehr Gott diesen Johannes gebraucht hat und welche besondere Stellung er auch unter diesen Menschen hatte. Und so lasst uns kurz einige Verse lesen aus Matthäus Kapitel 3. Dort finden wir einiges über Johannes und können einige Informationen über ihn bekommen. Matthäus Kapitel 3, Vers 1. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa. Und er spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch Jesaja den Propheten geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Nahrung aber war Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgebung des Jordan, und sie wurden von ihm im Jordan getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Es wird also festgehalten, dass er ein Prediger war, ein sehr begabter, wie es scheint, wenn das ganze Land zu ihm herausgeht, um sich von ihm taufen zu lassen und Buße zu tun. Die Menschen, sie kommen in Scharen und in Massen zu ihm hinaus, um sich von ihm taufen zu lassen. Sie bekehren sich, sie bringen ihr Leben in Ordnung, sie bekennen ihre Sünden. Johannes war ein wirklicher Erweckungsprediger für das Land. Aber er predigte nicht für sich selbst, nicht um mehr Jünger dadurch zu bekommen oder mehr Anhänger, sondern für Jesus. Sein ganzer Dienst hat sich auf Jesus konzentriert. Er hat diesen Weg für Jesus vorbereitet. Sein Anliegen war nicht, selbst groß zu sein, das wollte er gar nicht, sondern sein Anliegen war, Jesus groß zu machen. Einmal sagt Johannes über Jesus: Er muss wachsen und ich muss abnehmen. Johannes wollte, dass Jesus groß wird. Er selber wollte nicht groß sein. Und gleichzeitig war Johannes ein knallharter Typ. Er lebte in der Wüste. Er hatte einen Mantel aus Kamelhaaren und ein Ledergürtel, hat sich ernährt von Heuschrecken und wildem Honig. Damit wir das kurz einordnen können, Johannes, er lebt hier in Askese. Mit Askese meinen wir, dass ein Mensch freiwillig auf viele Güter, die ihm eigentlich gut tun, verzichtet, um sich ganz auf geistliche Dinge zu konzentrieren. Viele Menschen, sie verzichten dann auf Komfort, auf Genuss, auf Materialismus, auf Nahrung und Kleidung in einer gewissen Weise und leben in dieser Selbstkasteiung. Das haben Christen auch oft gemacht. Viele haben in so einer Selbstkasteiung gelebt, haben sich zurückgezogen vom gesellschaftlichen Leben, haben alleine irgendwo vielleicht im Wald gewohnt und haben sich nur auf Gottes Wort konzentriert. Sowas gab es schon immer und das gab es auch unter den Juden. Denen war das nicht unbekannt. Auch Juden haben das immer wieder getan, durch Fasten, durch ein Zurückziehen. Es gab auch einige religiöse Gruppen, die sich so zurückgezogen haben, zum Beispiel die Essener. Sie haben in der Wüste gelebt und haben sich von allem abgesondert. Die Juden, die waren ihnen viel zu lasch in dieser Hinsicht. Das war das richtige Gottesvolk da hinten in der Wüste. So haben die gelebt. Also sie kannten das. Die Juden wussten, was es heißt, in Askese zu leben. Es war aber nur eine äußere Form der Frömmigkeit. Meistens war das Herz davon unberührt. Die Juden taten das auch immer wieder und es gab einige Gruppen, die das getan haben. Aber Johannes, so wie er das macht, so wie er das umsetzt, das ist ein ganz anderer Aspekt, eine ganz andere Liga. Er nimmt diesen Schritt in diese Askese sehr ernst. Er holt sich keine Nahrung aus der Gesellschaft, lässt sich nichts bringen. Er lebt dort nicht in irgendeiner religiösen Gruppe. Er macht sich einen Mantel aus Kamelhaaren. Von dort, wo er sich aufhält, in der Wüste. Er isst, was er finden kann. Er setzt dieses Zeichen sehr stark und lebt sehr extrem. Das war den Juden viel zu extrem, so eine Askese auszuleben. Er lebte dort nur mit Gott. Und das hat er nicht eine Zeit gemacht. Viele leben in so einer Askese ein paar Wochen oder ein paar Monate, sondern er ist so aufgewachsen. So, das war sein Leben, das war sein Lebensinhalt. Und die Menschen haben gesehen, dass Johannes ein sehr besonderer Mensch war, der rumgelaufen ist wie Elia, alttestamentlich. Und gleichzeitig bedeutete das, die Menschen, die bei Johannes geblieben sind, die bei ihm waren, die haben sich auf zwei Dinge völlig einlassen müssen. Jemand, der zu einem Jünger von Johannes werden wollte, musste zwei Dinge völlig akzeptieren. Erstens, bei Johannes dreht sich alles nur um den Messias. Es geht um nichts anderes außer diesen Retter. Die ganze Ausrichtung von Johannes dem Täufer war diese Botschaft. Sein ganzer Dienst, sein ganzer Lebensinhalt hat sich nur auf den konzentriert, der kommen würde. Das war sein Befehl, seine Mission. Das war das Erste, worauf man sich einlassen musste. Das Zweite war, keine Bequemlichkeiten, kein Luxus, nur pure Männlichkeit. Dagegen war jedes Outdoor-Survival-Training ein Witz. Und darauf hat sich Andreas eingelassen. Für dieses Leben hat Andreas sich entschieden. Andreas, er ist zu Johannes in die Wüste gegangen und er ist bei ihm geblieben. Er ist zu einem Jünger von diesem Johannes dem Täufer geworden. Er hat bereits, bevor er mit Jesus unterwegs war, sein Zuhause hinter sich gelassen. Sein Beruf, seine Familie, sein Haus, um bei diesem Propheten zu sein, sich dort aufzuhalten. Was wir also dann über Andreas sagen können, er war ein knallharter Typ. Er war bereit, alles zu verlassen, was er hatte, um bei diesem Kamelhaar-Heuschrecken-Prophet zu leben. Einerseits zeigt das, was für ein großes Interesse Andreas an diesem Messias hatte, den er noch gar nicht kannte. Wie sehr er wissen wollte, wer er ist, wann er kommt, wie er für ihn leben kann. Er wollte so viel wie möglich über ihn wissen. Und das wird an einer Tatsache besonders bewusst, wenn wir einen anderen Text uns zur Hand nehmen. Aus Johannes Kapitel 1, Vers 35 haben wir schon einmal gelesen in der Reihe. Ich lese nochmal vor. Johannes Kapitel 1, Vers 35. Am darauffolgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der da wandelte, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Und er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Also Johannes und Andreas, sie stehen hier bei Johannes dem Täufer und sie waren diese zwei Jünger, die bei ihm stehen. Und dann sieht Johannes der Täufer, er sieht Jesus und er sagt: Siehe, das ist das Lamm Gottes. Das ist der, um den sich alles dreht. Das ist der Sohn Gottes, der Messias, der Christus. Und dann passiert was Besonderes und das zeigt vielleicht noch mehr die Demut von Johannes dem Täufer. Die zwei Jünger lassen alles stehen und lieben und gehen einfach. Sie laufen dem besseren Meister nach. Und das zeigt so sehr, wie es Andreas gar nicht so sehr darum ging, ein Leben in Askese zu leben, bei diesem besonderen Propheten zu sein. Und er wusste noch gar nichts über Jesus. Das war das Einzige, das Johannes gesagt hatte: Das ist das Lamm Gottes. Und Andreas, er lässt alles stehen und liegen und er geht diesem Jesus nach. Er beendet seine Jüngerschaft zu Johannes dem Täufer und geht Jesus nach. Er verlässt seinen eigenen Meister, bei dem er gelebt hat in der Wüste, und geht Jesus nach. Sein Leben verändert sich schon wieder. Wahrscheinlich läuft er Jesus nicht gleich ganz auffällig nach, aber Jesus merkt es und fragt sie, was sie denn eigentlich von ihm wollen. Und sie gehen mit ihm mit in das Haus, wo er sich zu dieser Zeit aufhielt, bleiben bei ihm. Es war um die 10. Stunde, also 15, 16 Uhr nachmittags. Und dann blieben sie den ganzen Tag über bei Jesus. Jesus hat Andreas nicht angesprochen. Er hat nicht gesagt: Hey, komm und folge mir nach. Andreas, er drängt sich Jesus förmlich auf. Und er verbrachte Zeit mit ihm. Und so entsteht diese Beziehung zwischen Jesus und Andreas. Wir dürfen also erkennen, Andreas, er war kein Mitläufer. Er geht nicht einfach mit der Masse mit. Er bleibt bei Johannes. Warum bleibt er zuerst bei Johannes? weil er dadurch mehr über den Messias erfahren kann. Und dann verlässt er Johannes, weil er diesen Messias gefunden hat und geht dem Messias nach. Andreas, er war sehr ernsthaft und wahrhaftig gläubig. Und er wollte sein ganzes Leben diesem Messias unterstellen. Und jetzt überleg mal, was wusste Andreas bis jetzt von Jesus? Nur, dass er scheinbar das Lamm Gottes ist? Noch kein Wunder. Kein Wunder gesehen. Keine Predigt gehört. Nichts. Das Einzige, was er weiß, ist, dass ein Prophet, dem er vertraut hat, gesagt hat, das ist der Messias. Und das reicht ihm. Das reicht ihm aus, um Jesus nachzugehen. Andreas, er wollte eine tiefe Beziehung zu Jesus haben. Und er ging Jesus nicht nach wegen der Wunder, bis dahin gab es die noch nicht, sondern allein die Tatsache, dass er der Retter ist, hat ihm ausgereicht, ihm sein ganzes Leben zu unterstellen, mit ihm mitzugehen, bei ihm zu sein. Später wird an einer anderen Stelle erwähnt, dass Andreas und einige andere Jünger dabei sind, Jesus auszufragen. Und schaut mal, wie es hier heißt. Und als er auf dem Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein. Sage er uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen, wann dies alles vollendet werden soll? Also diese Namen, die hier erwähnt werden, sind keine Aufzählung, sondern diese vier Jünger, sie sitzen dort mit Jesus zusammen und sie fragen ihn für sich alleine. Das heißt, sie haben jetzt ein großes Interesse, nicht, dass Jesus das irgendwie predigt, anderen Menschen sagt, sondern sie sitzen ihm dort gegenüber und sie fragen ihn aus über die Endzeit, was kommen wird. Andreas, er hat hier nicht irgendwie Interesse, dass Jesus wieder die nächste Megapredigt hält oder ein großes Wunder tut, sondern er interessiert sich an der Unterweisung, was kommen wird. Er hat einen Tiefgang in der Beziehung zu Jesus, die sich auf ihn selbst konzentriert, auf Jesus konzentriert und nicht so sehr auf Andreas. Das hatten wir bei Petrus beobachtet, dass es dort oft andersherum war. Für Petrus ging es oft um ihn selbst. Er wollte groß sein, er wollte Sprecher sein, Führer sein. Bei Andreas können wir das so gar nicht sehen. Aber er hatte ein großes Interesse an dem, was Jesus zu sagen hatte. Er wollte hören, was Jesus sagen würde. Und sich dabei nicht aufdrängen oder sich dabei nicht in den Vordergrund stellen. Und in den nächsten Punkten werden wir sehen, warum diese Beziehung zwischen Andreas und Jesus so maßgeblich und so entscheidend war für die Gruppe. Wenn wir einen Blick darauf werfen, wie Andreas war, wie seine Begegnungen waren und was sein Anliegen und seine Gabe war, dann wird uns bewusst, dass das aus der Beziehung zu Jesus heraus entspringt. Alles, was Andreas jetzt tut und was wir uns anschauen werden, sind nur Belege dafür, dass er eine Beziehung zu Jesus hatte, die besonders war. Wenn wir uns nämlich seinen Dienst anschauen, dann wird uns Folgendes bewusst. Andreas hatte eine Gabe. Er hatte die Gabe, Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen. Er hatte die Gabe, Menschen mit Jesus in Beziehung zu stellen. Er war für viele Menschen ein Schlüssel geworden, zu Jesus kommen zu können. Jede Situation, die uns von Andreas bekannt ist, die wir uns jetzt noch anschauen werden, und es werden alle sein, die es gibt, zeigen uns, dass Andreas Menschen zu Jesus führte. Immer. Und das zeigt, wie wichtig er war. Zuerst betrifft es die Familie von Andreas. Nämlich die erste Person, die Andreas zu Jesus führt, ist sein Bruder. Das Erste, was also Andreas macht, nachdem er Jesus gefunden hat, er geht zu seinem großen Bruder und erzählt ihm von Jesus. Das finden wir in diesen nächsten Versen von Johannes 1 ab Vers 41. Dieser, damit ist Andreas gemeint, findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn Jonas, du wirst Kephas heißen. Also Andreas, er erzählt Petrus von Jesus, aber nicht nur das, sondern er bringt ihn auch zu Jesus. Er nimmt ihn mit und führt ihn zu Jesus und macht Petrus mit Jesus bekannt. Wir würden vielleicht sagen, ist doch selbstverständlich. Ist doch natürlich, dass er zuerst zu seinem Bruder geht und ihm das erzählt. Aber es gibt zwei Gedanken, die wir uns dabei machen müssen. wenn wir Andreas seine Entscheidung, zu Simon zu gehen, bedenken. Erstens geht er zu Petrus in dem Wissen, dass Petrus nur sich selbst im Blick hat und sich in jeder möglichen Situation und Beziehung in den Vordergrund rücken würde. Andreas weiß, dass er seine Beziehung in dieser Form vielleicht zu Jesus verlieren würde und im Schatten seines Bruders stehen müsste. Es gibt manchmal Menschen, und ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber die sind so dominant, man hat keine Chance, irgendwie neben denen zu stehen. Man steht immer hinter denen. Solche Menschen gibt's. Hat jeder irgendwo wahrscheinlich im Leben. Und wenn ein Bruder so dominant ist, dann ist der andere meistens zurückhaltender. Auch wenn er das vielleicht gar nicht sein will. Entweder entsteht dann ein Konkurrenzkampf zwischen Brüdern. Das passiert oft. Wer ist stärker? Wer ist besser? Wer hat mehr Freunde? Wer bekommt sein Leben zuerst in den Griff und so weiter? Und das wird Andreas vermutlich genau gewusst haben. Er ist ja mit diesem Petrus aufgewachsen. Und obwohl er das wusste, hatte er keine Angst, zuerst zu seinem Bruder zu gehen, in dem Wissen, dass er ihm vielleicht die Show stehlen würde. Warum ging er es trotzdem ein? Weil es ihm um Jesus ging. Nicht um sich selbst. Er geht zuerst zu seinem Bruder. Und erzählt ihm von Jesus, nimmt ihn mit und stellt ihn Jesus vor. Zweitens ist das vielleicht die wichtigste Tat, die Andreas vollbracht hatte. Vielleicht die wichtigste Begegnung, die er geschaffen hatte. Er brachte nämlich denjenigen zu Jesus, der später zum wichtigsten Schlüssel am Anfang in der Apostelgeschichte wird. Ohne Andreas hätten wir keinen Petrus. Ohne Andreas hätten wir diesen Petrus, den wir in der Apostelgeschichte gesehen haben, nicht. Obwohl Andreas in der ganzen Apostelgeschichte nicht mehr wirklich erwähnt wird, außer bei der Aufzählung, war er der Schlüssel, wie Petrus zu Jesus gefunden hat. Und das ist besonders. Andreas, er geht zuerst zu seinem Bruder und stellt sich damit selbst zurück. Und diese Tat ist sehr wichtig. Er ging zu demjenigen, der ihm familiär am nächsten war. Wenn wir so darüber nachdenken, dann ist das genau das, was uns doch manchmal so schwerfällt, oder? Wenn ich so über unsere Gemeinde nachdenke, dann fallen mir viele Familien ein, in denen es ungläubige Familienmitglieder gibt. Und das kann sehr herausfordernd sein, wenn wir so über unser eigenes Zeugnis in so einer Familie nachdenken. Andreas, er hat nicht lange nachgedacht. Er ging sofort zu seinem Bruder und erzählt ihm von Jesus und bringt ihn zu Jesus. Er hat nicht lang rumgefackelt, er hat den Messias gefunden und wollte unbedingt, dass die Familie davon weiß, dass sein Bruder diesen Messias auch sehen kann. Meine Beobachtung ist, dass es oft schwerfällt, dass es oft den Gläubigen schwerfällt, ihre Familienmitglieder, die nicht im Glauben sind, offen auf den Glauben anzusprechen, wenn sie ungläubig sind. Dass das viel Überwindung kostet. Dass das oft schwierig ist. Und manchmal trösten wir uns dann mit dem Gedanken oder mit den Worten. Ja, die wissen doch alles. Die sind doch in der gleichen Familie groß geworden. Die waren doch früher auch in der Gemeinde, in der Kinderstunde oder in der Jugend. Die wissen doch alles über Jesus. Denen fehlt es ja nicht an Wissen. Oder wir reden uns ein, dass unser Zeugnis in Form von unserem Verhalten ausreicht und sie ja an uns sehen können, dass wir glauben und meinen, dass sie durch unser Verhalten gerettet werden können, wenn sie darüber nachdenken. Und jetzt denk mal ein bisschen nach in deinem eigenen Umfeld, in deiner eigenen Familie. Nimm dir mal eine Person heraus, die nicht im Glauben steht. Vielleicht dein Ehepartner, vielleicht deine Kinder. Vielleicht hast du einen Bruder oder eine Schwester, die nicht im Glauben sind. Vielleicht sind es deine Eltern oder deine Enkelkinder. Wie ist dein Zeugnis vor ihnen? Treibt dich das, was du über Jesus weißt, an, ihnen davon zu erzählen, sie zu Jesus zu führen, sie mitzunehmen und sie zu ihm zu bringen? Immer wieder müssen wir darüber nachdenken, dass es diese Menschen in unseren Familien gibt, dass sie verloren sind. Und wenn sie Jesus nicht kennenlernen, für immer verloren sind. In alle Ewigkeit. Und wenn sie kein Leben in Jesus bekommen, sie in Ewigkeit verloren gehen. So war Petrus. Und Gott hat Andreas gebraucht, dass Petrus zu Jesus finden kann. Gott stellt uns bewusst, jeden Einzelnen von uns, in ein Umfeld hinein, in eine Familie, in eine Verwandtschaft, in ein Umfeld hinein, oft in ein Ungläubiges. Und er will uns, unser Zeugnis, unseren Glauben dazu gebrauchen, Menschen zu retten. Das heißt nicht, dass wir dafür verantwortlich sind. Ich habe noch keinen Menschen gerettet. Das tut Jesus. Wir haben nicht die Fähigkeit, Menschen zu retten. Aber Gott will uns gebrauchen, um Menschen zu retten. Er will uns gebrauchen, damit wir Menschen zu Jesus führen können. Retten können wir niemanden, aber wir können uns gebrauchen lassen dafür. Über Andreas wissen wir, er spricht darüber, dass er den Messias gefunden hat. Er geht zu Petrus und sagt, wir haben den Messias gefunden. Er lässt Petrus also erst einmal wissen, dass er Jesus kennengelernt hat und eine Beziehung zu diesem Messias hat. Und dann, als zweites, nimmt er ihn mit zu Jesus. Manchmal, da ruhen wir uns darüber aus, dass die Ungläubigen in der Familie ja wissen, dass wir gläubig sind. Dass wir da in diese Gemeinde gehen, dass wir da ein geistliches Zuhause haben. Und wir freuen uns, wenn das bereits kein Problem geworden ist. Aber wenn wir sie konkret ansprechen auf den Glauben, dann kann es vielleicht ungemütlich werden. Dann haben wir vielleicht das Gefühl, dass die Beziehung nicht mehr ganz so gut ist. Und dann hören wir lieber auf. Wir sagen, wir wollen ja die Beziehung nicht kaputt machen. Wir hoffen, dass es vielleicht irgendwie einen anderen Weg gibt, außer sie darauf anzusprechen. Und dann gehen wir keine konkreten Schritte, sie zu Jesus zu führen und versuchen, die Dynamik und die schöne Atmosphäre in der Familie zu erhalten. Manchmal ruhen wir uns dann darauf aus, dass wir sagen, die wissen ja, dass wir jeden Sonntag in die Gemeinde gehen. Die können uns ja fragen, ob sie mitkommen können. Die wissen ja, dass wir in der Bibel lesen. Wenn die Fragen haben, dann werden die uns schon fragen. Versuchen uns einzureden, dass das in Ordnung so ist, dass es reicht. Ich will damit auch nicht sagen, dass wir diejenigen, die ungläubig in der Familie sind, ständig nerven müssen, bis sie uns nicht mehr leiden können. Das machen manche so. Es soll ein Zeugnis der Liebe und der Gnade sein. Sie sollen an uns sehen, dass wir sie lieben und deshalb mit ihnen über den Glauben sprechen. Es war Andreas sein Anliegen, in erster Linie seinen eigenen Bruder zu Jesus zu führen. Ich frage, ist das auch unser Anliegen? Ist das auch dein Anliegen, dass die Ungläubigen in deiner Familie zuerst zum Glauben kommen? Gott will uns doch ähnlich gebrauchen wie Andreas, damit Menschen durch uns zu Jesus finden. Und jetzt können wir vielleicht sagen, ja, okay, Petrus, er ließ sich leicht begeistern, das war so in seiner Natur. Aber was ist, wenn die Menschen aus meiner Familie nicht in die Gemeinde gehen wollen, nicht zu Jesus kommen wollen, weil das ist ja meistens die Realität, dass wir nicht großartig auf Begeisterung stoßen, sondern eher auf Ablehnung. Ist es da nicht so, dass wir auf Dauer uns irgendwie mit ihrem Unglauben abfinden? Es irgendwie normal geworden ist? Ist es nicht so, dass wir, wenn wir über diese Person dann nachdenken, es sich irgendwie unrealistisch für uns anfühlt, dass sie wirklich Veränderungen erleben könnten? Dass es unrealistisch für uns anfühlt, wenn wir schon viele Gespräche hatten, viel gebetet haben, über Jahre hinweg vielleicht, das irgendwann abnimmt und wir sagen, die Person wird sich wahrscheinlich nie bekehren. Unwahrscheinlich, dass Gott die Mauern dieses Unglaubens niederreißt und echten Glauben einpflanzen kann. Und dann beobachten wir, wie unser Gebet schwächer wird, wie unser Glaube daran schwindet, dass sie das erleben können. Und der Glaube in den Gesprächen gar nicht so sehr die Rolle spielt. Manchmal konzentrieren wir uns auf ungläubige Menschen irgendwo anders in unserem Umfeld und versuchen sie zu erreichen. Und vergessen die in unserer Familie und finden uns mit ihrem Unglauben ab. Wisst ihr, wenn man durch ein anderes Haus oder Gebäude geht und dort sind manche Dinge nicht so schön gemacht, dann fällt das einem gleich auf. Aber zu Hause, wenn man es Tag für Tag sieht, spielt das gar nicht so sehr die Rolle. Ich arbeite in einer Firma, die Sicherheitsanlagen einbaut und vertreibt. Und unter anderem ist mein Bereich vor allem in der Brandmeldetechnik. Das heißt, ich laufe durch ein Gebäude und ich kann sofort mit meinen Augen innerhalb weniger Sekunden filtern, wer sich an die Vorgaben gehalten hat und wer nicht und welche Normen erfüllt sind und welche nicht. Und letztens kam jemand zu uns nach Hause und sagt, Bruder, warum hast du keine Rauchmelder? Die sind Pflicht. Und ja, stimmt, ich habe keine. Müssen wir unbedingt mal nachrüsten. Zu Hause fällt es mir nicht auf. Und anderswo sehe ich überall die Fehler, die andere Menschen gemacht haben. Meine eigenen übersehe ich. Und wie oft ist es so mit unseren Familien? Wir sehen all die Ungläubigen, mit denen wir reden könnten, Sonntag hier nach dem Gottesdienst oder Arbeitskollegen oder irgendwelche Nachbarn, und vergessen die, die uns am nächsten sind, und spielen den Zustand, den sie vor Gott haben, vielleicht dadurch auch ein Stück weit herunter. Aber Andreas, er ist für uns ein Vorbild, dass er keine Ausreden vorlegt. Nicht sagt, ich will nicht die gute Beziehung zu meinem Bruder irgendwie aufs Spiel setzen, sondern er setzt alles daran, zu diesem Bruder zu gehen, zu Petrus zu gehen und ihn zu Jesus zu führen. Ich will dir eine Frage stellen, wenn du eines Tages vor Jesus stehst, wenn du es endlich geschafft hast und in der Ewigkeit vor ihm stehst, aber dein Bruder, deine Schwester, dein Kind, dein Partner, deine Mama oder dein Papa dort nicht stehen, hast du dann ein reines Gewissen, dass du alles getan hast, was du konntest, um sie zu Jesus zu führen? Hast du dann das Gefühl, dass dein Zeugnis vor ihnen hell und klar vor Augen war und du sie auf Jesus aufmerksam gemacht hast, du ihnen von Jesus ausreichend erzählt hast und Versuche unternommen hast, sie zu Jesus zu führen? Dass du dein Leben lang für sie gebetet hast, für ihre Seele, dass sie lebendig wird? Es ist ein Vorrecht, dass wir unseren Glauben teilen dürfen. Es ist ein Geschenk, dass wir in Familien sein dürfen, wo viele gläubig sind. Aber was ist mit denen, die es nicht sind? Uns in unserem Teil der Welt kostet es nichts, unseren Glauben vor der Familie zu bekennen, unseren Menschen von Jesus zu erzählen. In anderen Teilen der Welt kostet es sehr viel. Es kostet ein Leben, es kostet Verachtung, es kostet eine Flucht in irgendein anderes Land, weil man Morddrohungen erhält. Wir müssen keine Angst haben, verstoßen zu werden. Unsere Beziehung wird vielleicht ein Stück weit schlechter dadurch. Aber wir dürfen ein Zeugnis sein für den herrlichen Messias. Und Andreas erlebt uns genau das vor. Zuerst in seiner Familie, als zweites unter Schwachen. In einer anderen Situation, da fällt Andreas wieder auf eine sehr ähnliche Art und Weise. Viele Menschen, sie kommen zu Jesus. Sie kommen an, um Jesus zu sehen. Es wird berichtet von 5000 Männern, darunter noch Kinder und Frauen, also ungefähr wahrscheinlich 15.000 bis 20.000 Menschen, die dort Jesus suchen. Wir kennen die Speisung der 5000. Ich will nur ein paar Verse mitten in dieser Geschichte herausnehmen, ab Vers 5 in Johannes Kapitel 6. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brot kaufen, damit diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortet ihm: Für 200 Denare Brot reichen nicht aus für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat, aber was ist das für so viele? Wir können also sehen, Jesus, er stellt Philippus diese Frage, auch einer der Jünger, und fragt ihn: Wo ist der nächste Bäcker? Wo kann man so viel Brot kaufen für 20.000 Menschen? Und Philippus, er checkt kurz das Konto und merkt, ist nicht genug drauf. Selbst 200 Denare reichen nicht aus. Also umgerechnet ungefähr 1.428,57 Euro nach dem heutigen Kurs. Und Philippus, er ist ja ein bisschen pessimistisch und merkt, die logischen Optionen, die reichen nicht aus. Nicht wirklich vielversprechend. Und mitten in dieser Situation kommt Andreas und er rettet Philippus aus dieser schlechten Lage. Und er bringt einen Jungen mit. 5 Brote und 2 Fische für 20.000 Menschen. Es ist also wieder eine Situation, in der Andreas einen Menschen zu Jesus führt, zu Jesus bringt, während die anderen Jünger ihre Optionen durchdenken, wie man diese Menge satt werden lassen kann. Aber Andreas, er übersieht diesen einen Jungen nicht. Er sieht ihn mit dieser kleinen Gabe. Wir wissen nicht, ob der Junge mit seinem Vesper zu Andreas kam oder ob Andreas diesen Jungen erwischt hat, wie er es alleine vespern wollte. Aber wir wissen, dass er ihn gesehen hat und dass er diesen Jungen genommen hat und ihn zu Jesus gebracht hat. Wir wissen auch, dass es Situationen gab, in denen die Jünger den Kindern sehr streng verwehrt haben, zu Jesus zu kommen. Meine Erfahrung ist, dass Kinder oft als ein Störfaktor gelten oder durch einen Störfaktor in Verbindung gebracht werden. Wenn Erwachsene reden und Kinder reden hinein, das ist richtig nervig. Sowas braucht keiner. Und es trotzdem passiert das jeden Tag, so bei uns zumindest. Und man versucht ihm beizubringen, so nach dem Motto, wenn der Kuchen redet, dann muss der Krümel leise sein und sich hinten anstellen und die Kinder sollten dort nicht hineinreden, sondern warten, bis die Erwachsenen ausgesprochen haben und dann dürfen sie was sagen. Und bei den meisten ist es so, dass die Erwachsenen aber nie ausgesprochen haben und die Kinder dann irgendwann einfach spielen gehen oder so. Und so finden wir uns damit zurecht, wenn die Kinder einfach spielen, während Erwachsene reden. Immer wieder sagt jemand, die Kinder stören im Gottesdienst oder in der Bibelstunde oder im Urlaub stören die Kinder, in der Freizeit stören die Kinder und man freut sich, wenn man irgendwie irgendwann mal Ruhe hat. So werden Kinder oft damit in Verbindung gebracht. Aber dieser kleine Junge in dieser Geschichte, er ist der Schlüssel zu all dem. Er ist der Schlüssel zu dem Wunder, was Jesus tun will. Und Andreas, er übersieht diesen Jungen nicht. Er übersieht ihn nicht, sondern er bringt ihn zu Jesus. Und er stellt ihn vor Jesus und stellt diesen kleinen Jungen in Beziehung zu Jesus. Und gleichzeitig sickert auch so ein bisschen bei Andreas durch. Er heißt jetzt nicht viel, 5 Brote, 2 Fische, aber mehr als wir haben. Und Andreas, er sieht diesen Jungen und Gott gebraucht ihn als Werkzeug, ihn zu Jesus zu führen. Das ist das Erste, was Andreas hier in dieser Situation tut. Worum geht es, wenn wir an schwachere Menschen wie zum Beispiel Kinder denken? Sehen wir sie heute als Störfaktor, wenn es um den Glauben an Jesus geht? Sagen wir so Dinge wie, das wirst du irgendwann verstehen, wenn du groß bist? Oder schieben wir sie manchmal zur Seite und sagen, ich habe jetzt keine Zeit dafür, wir reden irgendwann mal? Gehen wir nicht oft so mit Kindern um, dass wir sie irgendwie auf den Abstellgleis stellen, anstatt unsere Beziehung, die wir zu Jesus haben, zu gebrauchen, diese Kleinen zu Jesus zu führen? Für Andreas wäre es ein leichtes gewesen, diesen Jungen abzuweisen, ihn auszulachen. Wenn er tatsächlich denkt, dass Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen klarkommen würde, das reicht vielleicht für Jesus. Vielleicht noch für Andreas, der es gefunden hat, aber sicher nicht für alle. Und doch war es genau das, was Jesus in dieser Situation haben wollte und gebrauchen wollte, um alle satt zu machen. Die Gabe eines Kindes. Es gibt diese schwachen Menschen, ich nenne sie mal Schwache. Das heißt, Menschen, die nicht so leicht den Zugang zum Glauben haben oder einer Glaubensgemeinschaft, die starken Menschen und die lauten Menschen und die beliebten Menschen, mit denen man sich toll unterhalten kann und die selber ein Interesse haben und die man irgendwie respektiert, mit denen kann man schnell und leicht über den Glauben reden. Von denen erzählen wir gerne von Jesus, weil wir vielleicht auch irgendwas Gutes aus der Beziehung heraus haben, aber die Kleinen, die manchmal nerven, die Schwachen, die selbst nicht die Kraft dafür haben, die übersehen wir immer wieder. An denen haben wir nicht so ein großes Interesse vielleicht. Aber Andreas, er sieht in dieser großen Herausforderung diesen kleinen Jungen und er bringt den kleinen Jungen zu Jesus. Das war sein Dienst, das war das, was er getan hat. Jetzt denk einmal an die Schwächeren in deinem Umfeld. Kinder oder Menschen, die zu einer Randgruppe gehören. Menschen, die vielleicht nicht so beliebt sind. Wer ist da, den du zu Jesus bringen kannst? Menschen, die dir nichts zurückgeben können. Menschen, die manchmal störend sind. Aber sie sind es, die wir auch zu Jesus führen sollen. Die wir nicht übersehen, sondern die wir annehmen sollen. Es gibt noch eine dritte Situation, Ungläubige. Eine dritte Geschichte, in der wir Andreas in Aktion sehen können. In Johannes Kapitel 12 wird berichtet, es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufgingen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und wiederum kommt Andreas mit Philippus und sie sagen es Jesus. Auch hier findet etwas sehr Ähnliches statt. Philippus, er ist unter den Griechen bekannt, vermutlich war er teilweise Grieche, wir kennen nur seinen griechischen Namen. Und es sind dort im Land einige Griechen, Heidengriechen, also keine gläubigen Juden, sondern es waren Heiden, Ungläubige. Sie kamen zum Fest anzubeten und sie kennen Jesus nicht, haben aber von ihm gehört. Und sie gehen zu Philippus und fragen ihn nach Jesus, ob sie Jesus sehen können. Und Philippus, er ist leicht überfordert mit dieser Anfrage. Und vielleicht sah er sich in der Beziehung zu Jesus nicht nah genug. Vielleicht hängt ihm auch die Begegnung mit dem kleinen Test, den Jesus in Kapitel 6 hatte, noch nach. Auf jeden Fall geht er nicht einfach zu Jesus, sondern er geht zu Andreas und erzählt Andreas davon. Und Andreas fackelt nicht lang rum und bringt diese Leute zu Jesus oder erzählt Jesus von diesen Leuten, die da sind, um ihn zu suchen, ihn zu sehen. Andreas, er nimmt sie direkt mit und er will sie zu Jesus bringen. Und das ist auch unsere Aufgabe. Die Menschen, die offen für Jesus sind. Menschen, die Glaubensinteresse haben, sie zu nehmen und sie zu Jesus zu führen, mit ihm bekannt zu machen. Und wenn du dir diese Situation jetzt noch einmal vor Augen führst, die Heiden, die kommen zu Philippus. Philippus weiß nicht, was er tun soll und bringt sie zu Andreas und Andreas bringt sie zu Jesus. Bist du eher wie Philippus oder eher wie Andreas? Wenn jemand kommt mit Glaubensfragen, bist du dann eher so, dass du sagst, oh, da hinten, da ist der Bruder, der kann dir alle deine Fragen beantworten. Da ist die Schwester, die kennt sich aus, die hat Erfahrung damit, Menschen zu Jesus zu führen. Frag doch lieber sie. Oder bist du die Person, die diese Menschen einfach nimmt und ihnen von Jesus erzählt, sie mitnimmt und ihnen das zeigt? Welcher Charakter trifft eher auf dich zu? Ich denke, wir alle finden uns in dem einen oder in dem anderen Charakter. Während du jetzt so darüber nachdenkst, vielleicht noch eine Aufbaufrage. Wer ist cooler? Philippus oder Andreas? Wahrscheinlich Andreas. Und einerseits ist das eine Gabe. Eine Gabe, die man haben kann, Brücken zwischen Menschen zu bauen. Manche Menschen, die tun sich so leicht damit, Kontakte zu knüpfen. Manche Menschen tun sich sehr leicht damit, sehr offen von sich selbst aus Beziehungen mit anderen aufzubauen. Das ist nicht meine natürlichste Gabe. Mir ist das aufgefallen, dass es nicht meine Gabe ist, weil unser Sohn Noah zu jedem Menschen in unserer Nachbarschaft eine Beziehung hat. Zu jedem Hund, zu jeder Katze, zu jeder Person in jeder Altersspanne. Er kennt sie alle. Weit und breit. Und wir würden vielleicht sagen, er hat Zeit gehabt, das aufzubauen, aber im Urlaub war es genauso. Jeder Mensch auf dem Campingplatz kannte seinen Namen und er kannte jeden Namen des anderen. Waren wir am Strand, wo all die Menschen sind, die nicht auf dem Campingplatz waren, sie kannten ihn alle. Jeder. Fliegt der Ball weg und dann so, hey Noah, hier ist dein Ball. Und wir wussten gar nicht, wer ist das? Noch nie gesehen. Und sie kennen ihn. Wir gehen durch die Stadt und die Menschen sprechen ihn mit Namen an. Das ist eine Gabe wahrscheinlich. Ich bin so nicht und meine Frau ist auch nicht so. Ich weiß nicht, warum er das kann, warum er das so tut. Und wir kennen solche Menschen, die das einfach so schnell können, eine Beziehung zu anderen aufzubauen. Wir sagen, ja, das ist so der Andreas. Und dann sind wir wieder fein raus und wir müssen es nicht umsetzen. Und ich sage, ja, es gibt so eine Gabe, dass das in einem Menschen drin ist, das so zu tun zu können und so offen zu sein. Aber wir alle haben diesen Auftrag, Menschen zu Jesus zu führen. Wir alle haben ihn, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Das ist die Lektion, die wir heute bekommen durch Andreas. Andreas, er führte viele Menschen zu Jesus. Er war nicht der große Prediger. Er war nicht der große Apostel, der die ganze Zeit auf irgendwelchen Kanzeln stand. Er lebte zuletzt in Griechenland, Achaia, predigte dort im Kleinen, führte Menschen zu Jesus. So lange und so ausgiebig in persönlichen Beziehungen, bis er zum Tod verurteilt wurde und gekreuzigt wurde. Nicht an einem Kreuz wie Jesus, sondern an einem X-förmigen Kreuz. Daher kommt auch dieser Name, das Andreaskreuz. Und die Kirche sagt über ihn in den Überlieferungen, dass er der war, der dort bis zum Schluss über Jesus gepredigt hat, geredet hat. Und er wurde verurteilt und es wurde ein Gebot erlassen, dass man nicht mehr über Jesus reden darf. Und er hielt sich nicht daran und machte weiter damit. Die Menschen bekehrten sich. Er war nicht so ein großer Prediger, wie Petrus es war oder Paulus später. Aber er war ein beständiger Zeuge Jesu in persönlichen Beziehungen, in den Möglichkeiten, die ihm gegeben waren. Und vielleicht schaust du in dein Leben und sagst, ja, ich bin auch nicht der große Prediger. Ich fühle mich auch eher so im Hintergrund. Dann mach's wie Andreas. Nutze die Beziehungen, die dir gegeben sind, um diese Menschen zu Jesus zu führen. Nutze die Möglichkeiten, die Gott dir in deinen Alltag hineingegeben hat, um Menschen von Jesus zu erzählen. Baue Brücken. Baue Brücken von den Menschen aus deinem Umfeld hin zu Jesus. Bist du ein Mensch, der bekannt dafür ist, andere Menschen mit Jesus bekannt zu machen? Fällt es dir leicht, Menschen zu Jesus zu führen, ihn von ihnen zu erzählen? Ihnen zu erzählen, was Jesus in deinem Leben getan hat? Ihnen zu erzählen, was Jesus auch in ihrem Leben tun kann? Vielleicht bist du ein Mensch, der sich hinter genau diesen Menschen noch versteckt und sich auf ihre Lebensweise, ihre Gabe ausruht. Aber Gott hat nicht die anderen in dein Leben hineingestellt, in deine Familie, auf deine Arbeit, in deine Nachbarschaft, sondern dich. Dich hat er dort hineingestellt. Es sind deine Nachbarn, es ist deine Familie, es sind deine Kollegen, es sind deine Freunde. Aber mach dir Folgendes. Nimm dir aus jeder dieser drei Kategorien eine Person in deinem Leben heraus, für die du gezielt beten willst, dass sie Jesus kennenlernt. Wo du für Möglichkeiten beten willst, dass dort eine Brücke gebaut werden kann. Und bete für eine ungläubige Person in deiner Familie, für eine schwache Person, ein Kind oder eine unbeliebte oder eine am Rand stehende Person, die du kennst in deinem Umfeld, und für eine völlig ungläubige Person, die vielleicht erst auf dem Weg ist, nach Jesus zu fragen, dich nach dem Gottesdienst zu fragen oder sonst irgendetwas aus der Nachbarschaft, auf der Arbeit oder sonst wo. Und bete für diese Menschen, für sie, aber auch für dich, dass du durch diese Lektion von Andreas wachsen kannst, damit in uns ein Bewusstsein geschaffen wird, dass es auch unsere Aufgabe ist, Menschen mit Jesus bekannt zu machen, so wie es Andreas uns vorgelebt hat. Amen.